Hallo und herzlich willkommen zu Abfahrt Speiseröhre. Ich bin Maria und in insgesamt 6 Folgen des Podcasts werde ich mich zusammen mit meinen Gästen und der Erkrankung eosinophile Ösophagitis, einer chronischen, fortschreitenden Entzündung der Speiseröhre, widmen. Gemeinsam mit PatientInnen und ExpertInnen gebe ich euch Einblicke in die Erkrankung und wir sprechen auch über die Auswirkungen der eosinophilen Ösophagitis im Alltag. In diesem Format werden unter anderem individuelle Erfahrungen mit der Erkrankung eosinophile Ösophagitis besprochen. Wenn du selbst von EOE betroffen bist oder ähnliche Symptome hast, sprich am besten mit einer Fachärztin bzw. einem Facharzt darüber. Die Informationen in dieser Folge sind keine Empfehlungen und ersetzen kein Facharztgespräch. Abfahrt Speiseröhre. Wir sind in der Folge 3 angelangt. Und bei mir im Studio ist wieder Eike. Herzlich willkommen. Und Professor Dr. Stefan Mielke.
Hallo.
Auch herzlich willkommen nochmal zurück. In der letzten Folge haben wir ja über die Symptome, über die Ursachen von EOE erfahren und sind da tiefer ins Thema eingetaucht. Heute soll es um die Diagnose gehen. Eins der wichtigsten Themen, würde ich fast schon sagen, um zu wissen, was habe ich eigentlich? Und ja, der Tag der Diagnose ist bestimmt kein schöner Tag. Eike, du kannst mir das bestimmt bestätigen.
Ja.
Aber dieser Tag ist wichtig oder diese Diagnose ist wichtig, um eben weiter eine Therapie zu beginnen und zu wissen, wie man besser damit leben kann. Stefan, du bist Gastroenterologe. Werden Diagnosen immer in deiner Praxis gestellt?
Also hauptsächlich natürlich in der gastroenterologischen Facharztpraxis, weil dort wahrscheinlich auch numerisch am meisten endoskopiert wird. Also eine, wie man im Volksmund sagt, die Magenspiegelung gemacht wird, die ja auch natürlich die Untersuchung der Speiseröhre mit umfasst.
Endoskopie heißt wortwörtlich übersetzt in das Innere sehen. Mittels eines Endoskops können FachärztInnen unter anderem die Speiseröhre untersuchen. Dabei können sichtbare strukturelle Veränderungen der Speiseröhre auf eine eosinophile Ösophagitis hinweisen.
Und die wird hauptsächlich natürlich von Gastroenterologen durchgeführt. Aber es gibt auch Internisten, die Magenspiegelung durchführen und vereinzelt auch chirurgische Kollegen. Also es sind schon mehrere Fachgruppen, aber die Gastroenterologie deckt sicherlich jetzt, wenn man das über die Fläche betrachtet, den größten Teil der diagnostischen Maßnahmen ab.
Kannst du uns kurz erklären, was ein Gastroenterologe macht?
Die Gastroenterologie umfasst ja ein sehr breites Spektrum an Erkrankungen des gesamten Verdauungstraktes, also angefangen von der Speiseröhre über den Magen, über Dünndarmerkrankungen bis hin zum Dickdarm, Enddarm, Leber, Gallenwege. Das gehört alles in das Fachgebiet der Gastroenterologie mit rein. Das ist natürlich ein sehr großes Feld. Und dann hängt es natürlich so ein bisschen davon ab, wo der Einzelne tätig ist, ob er in der Klinik tätig ist, in der Praxis tätig ist und dergleichen. Und ich persönlich bei mir in der Praxis habe ein bisschen Schwerpunkt auf den entzündlichen Darmerkrankungen, wo ja auch die eosinophile Ösophagitis im weitesten Sinne dazugehört und hatte auch schon immer einen Schwerpunkt so für den oberen Gastrointestinaltrakt, Magen- und Speiseröhrenerkrankungen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen natürlicherweise in dieses Thema auch reingerutscht sozusagen.
Mich interessiert tatsächlich die Motivation. Warum fasziniert dich genau dieser Bereich? Warum bist du in diesem Fachbereich tätig?
Ja, die Faszination hat sich auch entwickelt. Die war nicht sofort da sozusagen, sondern das hat bei mir damals angefangen über die Promotion, über die Doktorarbeit, die ich während des Studiums angefangen hatte. Und das war auch schon ein Thema aus der Gastroenterologie. Dann kommen noch andere Faktoren dazu, eine gute Betreuung und so weiter. Aber es war schon inhaltlich sehr faszinierend und war auch damals so ein Riesenthema. Gab es ja auch einen Nobelpreis für später, also jetzt nicht für mich, sondern für den australischen Kollegen, der das entdeckt hat. Aber das war schon sehr spannend und faszinierend und darüber bin ich dann in dieses Fachgebiet reingekommen.
Okay, also ist jeder, der die Symptome zum Beispiel hat, wie Schluckbeschwerden beim Gastroenterologen, richtig?
Auf jeden Fall unbedingt, weil das diese mal Kernuntersuchung, die man braucht, oder die wichtigste Untersuchung, die man braucht, erstmal primär um Schluckbeschwerden abzuklären, ist die Endoskopie. Also man kann das jetzt mit keinem anderen Verfahren, auch keine Röntgenuntersuchung oder dergleichen, was man früher vielleicht häufiger mal gemacht hat, die führen nicht zu Diagnosen, sondern heute endoskopieren wir, um das Organ eben ganz nah und sozusagen dich beurteilen zu können und zu sehen, was ist da los? Ist da Entzündung? Sind da Verengungen und so weiter? Man, Gewebeproben zu nehmen aus der Schleimhaut, was essentiell ist für die Diagnose. Das kann nur die Endoskopie bieten.
Das geht nur so, ja.
Ja, das geht nur so.
Wie kann man PatientInnen da die Angst nehmen? Weil Endoskopie ist ja eins der, ich glaube, der unbeliebtesten Behandlungen, die man so durchführen kann.
Ja, das stößt nicht immer auf Begeisterung erstmal am Anfang. Viele Menschen haben auch wahnsinnige Angst vor der Untersuchung.
Das verstehe ich sehr. Ja.
Manche haben Todesangst vor der Untersuchung. Die kann man, glaube ich, mit Sicherheit nehmen, weil das ein sehr, sehr sicheres Untersuchungsverfahren ist heutzutage. Die Sicherheitsstandards sind auch extrem hoch natürlich. Es müssen auch die entsprechenden Qualifikationen vorgehalten werden, sodass das Risiko von irgendwelchen ungünstigen Ereignissen oder Nebenwirkungen sozusagen extrem gering ist. Man kann sagen, im Promillebereich. Und die reine Routine Endoskopie sozusagen, die man nur aus diagnostischen Gründen hat, hat ein extrem niedriges Risiko und ist eine sehr, sehr sichere Untersuchung. Da kann man die Ängste sicherlich nehmen auf der Seite. Und wovor viele Menschen natürlich auch Angst haben, ist, dass sie diese Untersuchung in einem Wachzustand erleben und dann eben Angst haben vor Würgereiz und so weiter. Wird das wehtun und so weiter? Die Ängste gibt es natürlich. Und da ist es eben so, dass wir die Untersuchung heutzutage meistens mit einer sogenannten Sedierung durchführen. Das heißt, es wird ein Medikament gegeben über die Vene, was dann dazu führt, dass man in so einem Schlafzustand, in einem Kurzschlafzustand ist. Es ist keine Vollnarkose eben, sondern eine Sedierung. Das ist ein großer Unterschied. Und das führt eben dazu, dass die Patienten von der Untersuchung nichts spüren und nichts mitbekommen. Okay. Und das dauert wenige Minuten letztendlich. Und insofern kann man das auch, die Untersuchung auch so mal komfortabel für den, für den Betroffenen oder für den Patienten gestalten.
Ja, verstehe. Eike, bist du damals mit deinem Symptom oder ja, mit deinen Beschwerden zum Gastroenterologen gegangen?
Nein. Okay. Ich bin über einen Umweg quasi zu der Diagnose gekommen. Ich hatte Druck auf dem Ohr und war beim Hausarzt. Und dann wurde gesehen, okay, da ist irgendwie Vernarbung im Gehörgang. Ich soll das mal kontrollieren lassen von einem HNO-Arzt. Also bin ich zum HNO-Arzt gegangen und weil ich dann schon mal da war, hatte ich halt gefragt, so hey, ich habe häufig irgendwie Probleme, Schluckbeschwerden.
Ach, du hast es schon angesprochen.
Genau, weil ich war ja dann schon mal da, so, ob man irgendwie Übungen machen kann, irgendwas, was halt, weil das halt häufig passiert. Hat er halt ein bisschen stutzig geguckt, hat so in den Hals einmal ein bisschen reingeguckt und hat gefragt, so wie lange habe ich das, habe ich andere Probleme oder sowas. Und der meinte dann so, ja, lass das mal bitte prüfen. Und ich war in so einem Ärztehaus und der hat dann einfach der ist mit mir zu einem Internisten rübergegangen. Also einfach so, hey, er hat das kurz erklärt und dann bin ich quasi direkt drangekommen.
Okay, also noch am selben Tag.
Ja, genau. Also am selben Tag hatte ich mit dem Internisten dann entsprechend ein Gespräch und haben einen Termin für eine Endoskopie gemacht. Der hat mir dann auch erklärt, dass das nicht in einem, also man kann das wohl in einem Wachzustand machen, wenn man das möchte. Und das habe ich dankend abgelehnt. Also ich habe mich auch für die Sedierung entschieden und kann jetzt auch nach meiner Erfahrung sagen, es ist überhaupt, also für mich überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe jetzt schon 3 Stück gehabt, 4 Stück gehabt und es ist entspannt gewesen, sage ich mal so. Und dann natürlich auch die Diagnose zu bekommen, halt eine Woche später, als die Ergebnisse dann da waren. Also es wurde natürlich auch eine Gewebeprobe genommen.
Okay, also Gewebeprobe ins Labor und dann hast du wie lange gewartet? Hast du
gesagt? 1,5 Wochen.
Okay. Ungefähr. Was hast du so gedacht in 1,5 Wochen?
Ich war total irritiert, als es halt plötzlich hieß, ja, das ist was, also das könnte was Ernstes sein.
Okay, also lass das mal überprüfen. Wurde schon eine Information in deinen Kopf gepflanzt.
Genau, ja.
Das ist dann gewachsen. Hast du dir, hast du in alle Richtungen gedacht? Weil
so nee, nicht so wirklich. Es war in dem Moment erstmal okay, also wird dann jetzt halt was gemacht und dann gucken wir mal. Also ich habe da mir jetzt keine Panik gemacht. Ich habe auch nicht angefangen, irgendwas zu googeln, sondern einfach wirklich abwarten. Der wird mich dann schon aufklären, so wenn es was ist. Und das ist dann halt auch passiert. Also ich habe dann den Anruf gekriegt, dass die Ergebnisse da sind und dass wir bitte nochmal sprechen sollen. Und aber auch gleich am Telefon gesagt, so ja, machen Sie sich jetzt erstmal keinen Kopf. Ne? Das ist so. Und dann, ja.
Ja, Stefan, was sagst du zu der Geschichte? Also man könnte ja.
Ja, es ist ein bisschen kurios, weil es ja letztendlich über einen Zufall jetzt sozusagen herausgekommen ist. Es ist schon so, dass die Patienten, die diese Beschwerden haben, die du ja auch hattest über viele Jahre, primär wegen dieser Beschwerden zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen. Also die Konstellation gibt es schon häufiger. Und dann macht der Hals-Nasen-Ohrenarzt seine Untersuchung und merkt dann auch, okay, das geht hier weiter Richtung Speiseröhre und empfiehlt dann den Patienten dann weiter oder schickt ihn weiter dann zum Gastroenterologen, um das eben weiter abklären zu lassen. Das ist ein Weg, den wir häufig sehen in der Vorgeschichte. Aber bei dir war es jetzt eher sozusagen der Zufallsweg über das Ohr sozusagen, der dann zu dem letztendlich zur Diagnose in der Speiseröhre geführt hat, obwohl diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben. Insofern ist das, wäre die Frage gewesen, wenn das Ohr jetzt nicht gewesen wäre sozusagen, dann hättest du wahrscheinlich bis heute die Diagnose noch nicht. Und aber umso besser, dass es dann so gelaufen ist, denke ich.
Wir haben ja gerade anhand deiner Geschichte erfahren, wie es zu der Diagnose kam. Ne? Also es wurde Gewebeproben genommen. Stefan, vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Wie wird diese Diagnose gestellt und warum ist es so schwierig, diese zu erkennen?
Also am Anfang stehen ja die Symptome, das haben wir auch schon besprochen. Und wir haben über typische Fälle gesprochen, über eine typische Symptomatik, über ein typisches Profil gesprochen, wo man schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, das ist wahrscheinlich ein Kandidat oder ein Betroffener, der eine EOE hat. Aber es ist natürlich nicht immer so lupenrein typisch. Das macht es einmal schwierig. Also das Symptombild kann untypisch sein. Wenn wir dann die Endoskopie machen, ist es so, dass wir schon in den allermeisten Fällen typische endoskopische Zeichen, also das, was wir sehen während der Endoskopie mit bloßem Auge, sehen können heutzutage, wo wir schon, wir kennen die Zeichen sehr gut, die Kriterien sehr gut, wo wir dann schon sagen können, zu dem Zeitpunkt, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine EOE. Und so wird es ja möglicherweise auch bei dir gewesen sein. Also bei mir ist es so, ich spreche mit dem Patienten auch direkt nach der Endoskopie schon auch. Und sagt ihnen, da steht ja auch auf dem Befund dann schon drauf, dass das mit Verdacht auf Eosinophilie zu vergeht ist. Natürlich braucht man dann eben noch die Bestätigung durch die Histologie. Aber die endoskopischen Befunde sind in den meisten Fällen, in der Mehrzahl der Fälle schon so typisch sichtbar, dass man die Verdachtsdiagnose schon mit hoher Wahrscheinlichkeit stellen kann. Und es gibt aber auch manchmal Situationen natürlich, wo der endoskopische Befund nicht so ausgeprägt ist oder nur dezent ist oder manchmal sogar auch die Speiseröhre normal aussieht. Auch das gibt es. Auch dann werden immer Gewebeproben aus verschiedenen Abschnitten der Speiseröhre genommen, um das dann eben vom Pathologen untersuchen zu lassen.
Und das Entnehmen des Gewebes?
Das merkt man nicht. Schon gar nicht, wenn man sediert ist, sowieso nicht. Ja, dann. Da merkt man gar nichts. Und auch nicht die Gewebeprobeentnahme, aber auch im Wachzustand würde man das nicht merken. Mhm. Das sind kleine Millimeter, kleine Biopsiezangen, die durch das Endoskop dann eingeführt werden, durch so einen Arbeitskanal unter Sicht. Und dann wird unter Sicht direkt aus der Schleimhaut an bestimmten Stellen kleine Proben entnommen. Mhm. Das ist auch ein unkompliziertes Geschehen und das ist eben ein ganz wichtiger Schritt, um das histologisch zu sichern sozusagen, damit dann auch der Pathologe unter dem Mikroskop dann eben die Eosinophilen sieht, die auszählen kann und so weiter, um dann die Diagnose zu sichern.
Verstehe. Eike, kannst du uns noch mal gerne den Vorgang beschreiben? Wir haben einen Termin zur Endoskopie. Schritt für Schritt, was ist da auf dich zugekommen? Hattest du ein Erstgespräch? Dass wir ja den Leuten mal erklären, die zuhören und zusehen, was da auf einen zukommt. Also darf man vorher was essen, was trinken, wie viel sollte man vorher geschlafen haben? Ich weiß nicht, was gibt es da für Faktoren, die wichtig sind?
Ja, also ich hatte natürlich das Vorgespräch, als wir den Termin für die Endoskopie gemacht haben, wurde mir auch schon mal, der Verdacht wurde mir da, oder es wurde schon mal angemerkt, dass es sich um sowas handeln könnte. Und dann muss man natürlich nüchtern da auftauchen. Mit Sedierung ist halt eigentlich ganz einfach. Also man kommt da hin, wird einmal kurz quasi einmal abgecheckt. Dann wird nochmal erklärt, was gleich gemacht wird. Also dass man quasi intravenöse Mittel gespritzt bekommt und dass man dann schläft. Dann wird eine Untersuchung gemacht, also es wird eingeführt. Es wird einmal quasi einmal der Vorgang komplett abgesprochen. Es wird Gewebeproben entnommen. Und dann wird man aufgeweckt, so. Und letzten Endes passiert es dann auch genauso. Also man kriegt halt den kleinen Kanal, es wird einmal was gespritzt, es wird ein bisschen warm und kuschelig und dann wacht man auf. So, letzten Endes war das
auch. Wie lange hat es gedauert, bis du weg warst?
Ich keine Ahnung, 3 Sekunden, ja. 4 Sekunden. Also das, ich habe gefühlt, war ja nicht mal fertig mit Spritzen und ich war schon weg. Und das Schlimmste an der Endoskopie war das Aufwachen. Ich habe sehr schön geschlafen, aber ich wurde sehr, also man wird dann halt aufgeweckt und dann halt noch so ein bisschen duselig. Also man darf danach auch kein Auto fahren. Mhm. Das heißt, ich habe mich dann abholen lassen und lag dann da noch, ich glaube, 10 Minuten ungefähr im Aufwachraum, sage ich mal so. Und dann, ja, bin ich nach Hause gebracht worden. Also so alles sehr unproblematisch.
Ja. Hast du die Diagnose bekommen? Wie hast du die erlebt? Warst du da zu Hause, auf der Arbeit?
Ja, also ich war auch zu Hause. Ich hatte mich schon mit dem Gedanken angefreundet, weil ich auch nach der Endoskopie wurde quasi nochmal kurz, kam der Arzt noch einmal zu mir, also gesagt, einmal kurz erläutert, so hier, aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine EOE. Ich versuche es jetzt nicht auszusprechen.
Konntest du damit was anfangen?
Überhaupt nicht. Also er hat dann gesagt, eine eosinophile Ösophagitis und hat halt kurz erklärt, dass das eine Entzündung in der Speiseröhre ist und dass wir alles Weitere besprechen, wenn die Ergebnisse da sind. Und das kam dann halt auch. Also ich hatte einen Anruf gekriegt, dass die Ergebnisse da vor Ort liegen und ich dann einmal bitte vorbeikommen soll. Und bin dann hingefahren, habe mich halt entsprechend nicht versucht, Kirre zu machen, sag ich mal so. Also habe mich auch nicht großartig vorher informiert.
Ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Ja,
gerade du sagst, die Suchmaschine anwerfen.
Ja, gerade so Symptome googeln, das also würde ich jedem vom abraten. Genau, und dann bin ich halt hingefahren, hat er mir auch die Aufnahmen gezeigt. Also ich habe diese schöne ringförmige Speiseröhre dann auch gesehen und hat mir ein bisschen was dazu erklärt, wie jetzt auch der Weg ist, wie es weitergeht.
Wie war das denn, seine Speiseröhre dann zu sehen?
Sehr irritiert. ja, vor allen Dingen, weil ich konnte in dem Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, es sieht irgendwie komisch aus. Aber ich hatte jetzt auch nicht vor Augen, wie eine richtige Speiseröhre aussieht. Das musste ich mir dann zu Hause einmal angucken. Ja. So. aber dann halt, als ich den Vergleich hatte, war das so ein Oha.
Okay. Ah ja, okay, also dir wurde eine gesunde Speiseröhre dann auch im Vergleich gezeigt. Ah,
genau,
okay.
Das war dann, als ich das Bild gesehen habe, war das schon so, okay, das, also da könnte ich auch als Laie sehen, dass da irgendwas nicht mit stimmt.
Gut, also was man eben, was er beschreibt, ist, also die Speise ist ja normalerweise ganz spiegelglatt sozusagen, die Schleimhaut, wenn man da reinguckt und ja, mehr oder weniger wie ein glattes Rohr. Und die Ringe heißen deswegen Ringe, weil sie aussehen wie Ringe, wenn man von oben reinguckt. Also praktisch ringförmige Verengung, mehrere häufig, die dann bis die ganze Speise runtergehen. Das sind dann eben schon so narbige Veränderungen, die schon ein Zeichen dafür sind, dass diese Erkrankung schon länger da ist. Das war sie ja auch anhand der Symptome, die Eike geschildert hat. Und das Weiße, was man da sieht, das sind dann diese frischen, entzündlichen Veränderungen, die in Kombination dabei sein können, ne? Oder häufig mit dabei sind als Zeichen der frischen Entzündung in der Schleimhaut. Also eine Kombination aus beidem.
Okay. Also Eike, du würdest schon sagen, es hat dir auch geholfen, das mit eigenen Augen zu sehen, ne? Hilft wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Auch alleine für das Verständnis.
Ja.
Also ich finde, es ist sehr gruselig, etwas Unbekanntes zu haben. Also da spielt die eigene Fantasie immer so mit.
Alles, was nicht greifbar ist.
Genau. Und in dem Moment, wo man es sehen kann, wo man es verstehen kann, was da, also grob verstehen kann, was da halt passiert, hat es mir auf jeden Fall Angst genommen. Ja.
Was hat das denn mit dir gemacht, zu erfahren, dass diese Krankheit chronisch ist? Das heißt, nicht heilbar. Das wünscht sich ja jeder eigentlich, ne?
Ja.
Dass sie heilbar sein kann.
Im ersten Moment natürlich sehr bedrückt. Also ja, ist halt so ein, okay, das heißt, ich habe das bis an mein Lebensende so. was hoffentlich noch sehr lange sein wird. Also diesen Gedanken halt zu fassen, dass das nichts ist wie ein gebrochener Arm. So ist 6 Wochen alles wieder gut, 8 Wochen alles wieder gut. Sondern das wird die nächsten Jahrzehnte so weitergehen. Es war halt schon beängstigend, bedrückend. Aber auch insofern gut, weil es behandelbar ist. Also es gibt viele, viele Krankheiten, die nicht behandelbar sind. Und das ist zum Glück keine davon.
Wie oft gehst du zum Arzt? Ist das 4-mal im Jahr, 1-mal im Jahr, halbjährlich? Was ist da angeordnet?
Ich bin 2-mal im Jahr zur Nachkontrolle, Endoskopie. Und ansonsten spreche ich eigentlich auch nur so 2-3-mal im Jahr mit meinem mit dem behandelnden Internisten. Jetzt ist es bei mir ja auch quasi das erste Jahr sozusagen, wo ich in der Dauerbehandlung bin. Und ansonsten ist es in Ordnung. Also das Wissen, dass es behandelbar ist und ja auch in Behandlung ist.
Wofür bist du dankbar, wenn du jetzt auch Stefan neben dir hast, Gastroenterologe, der ja sich damit beschäftigt und auch weiter forschen wird und sich austauschen wird mit seinem Netzwerk an Ärzten. Wofür bist du da dankbar?
Solche Personen wie dich. Also dass ihr halt eine Ärzteschaft, dass es auch in Gemeinschaft, dass es Forschung gibt, die solche Sachen behandeln. Und auch wenn das jetzt, im ersten Moment nicht lebensbedrohlich war für mich, es ist eine Einschränkung im Leben auf jeden Fall, die schon die 20 Jahre, die ich quasi ungefähr die Symptome hatte, die schon zu Einschränkungen geführt haben und auch zu zusätzlicher Belastung geführt haben.
Und ja, das ist Stichwort Leben, das auch das Stichwort Lebensqualität. Ne?
Genau,
also Lebensqualität. Das ist nicht nur die Symptome, sondern eben auch alles, was damit einhergeht. Mhm.
Das ist ein langer ja auch Rattenschwanz, der ein, dranhängt.
Auch eine lange Geschichte und ein langer Rattenschwanz in bestimmten Verhaltensweisen, Einschränkungen, Ängsten vor sozialen Situationen, alles, was sich darum rankt. Das ist weit, weit mehr als nur das Symptom Schluckbeschwerden. Ja.
Gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet? Dann hättet ihr jetzt noch die Möglichkeit. Falls nicht, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch.
Auch vielen Dank.
Dass wir das Thema Diagnose so schön besprochen haben und auch alle Facetten umrahmt haben. Und in der nächsten Folge wird es mit dir, Stefan, um die Therapie gehen. Also welche möglichen Therapieformen gibt es, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich betroffen bin. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin mir sicher, dass jede und jeder, der hier zuhört, was mitnehmen kann, auf jeden Fall für sich. Vor allem, weil du hier auch als Betroffener dabei bist. Also danke auch nochmal an dich.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Abfahrt Speiseröhre. Falls ihr mehr über EOE erfahren möchtet, schaut gerne auf der Webseite das-ist-eoe.de vorbei. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, eure Maria.